Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. 2,419 Cent. Das ist heute in der deutschen Politik die Zahl des Tages. Wirtschaftsminister Habeck hat jetzt bekannt gegeben, dass sich die geplante Gasumlage auf eben 2,419 Cent pro Kilowattstunde belaufen wird. Die Umlage soll ja den Gasversorgern zugutekommen, die teureren Ersatz beschaffen müssen für Gas, das aus Russland nicht geliefert wird. Gleich unser erstes Thema. In Afghanistan herrschen die Taliban und der Hunger. Ein Jahr nach der Rückeroberung des Landes durch die Islamisten sind Menschenrechte und Lebensmittel Mangelware. Auch dazu gleich mehr. Wir berichten über die weitere Ursachensuche zum massenhaften Fischsterben in der Oder. Und im Hintergrund blicken wir voraus auf die wildesten Wahlen in den USA in diesem Jahr. So sieht es jedenfalls unsere Korrespondentin Doris Simon, auf die Wahlen in Alaska. Hören Sie hier bei uns im Deutschlandfunk ab 20 vor 7. Jetzt können Gaskunden also die Rechnungen der früheren Jahre mal rauskramen und ein bisschen konkreter abschätzen, was da an Mehrkosten wohl anstehen wird mit der Gasumlage. Wobei eine wichtige Frage noch nicht geklärt ist, nämlich die, ob die Umlage mit oder ohne Mehrwertsteuer fällig ist. Die Mehrwertsteuer möchte Finanzminister Lindner ja vermeiden, braucht dazu aber die EU-Kommission. Ab Herbst soll die Umlage dann greifen, Ann-Kathrin Büsker berichtet.
Eine Maßnahme zur Sicherung der Versorgung in Deutschland. So beschreibt der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck die Gasumlage in Höhe von 2,4 Cent pro Kilowattstunde.
Die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes.
Denn seit dem Wegfall eines Großteils der russischen Gaslieferungen müssen Importeure das Gas anderweitig beschaffen, zu deutlich höheren Preisen. Das Unternehmen Uniper etwa war darüber in eine finanzielle Schieflage geraten, ist aber für die Energieversorgung in Deutschland schlicht too big to fail. Über die Gasumlage sollen die Mehrkosten der Gasimporteure nun solidarisch auf alle Gasverbrauchenden verteilt werden.
Die Gasbranche hat die Umlage nicht selbst berechnet, sondern sie hat, so war das Verfahren, bei der THE, Trading Hub Europe, angemeldet entlang der Vorgaben des Gesetzes und dann der entsprechenden Verordnung, welche Mengen von russischem Gas weggefallen sind und für welchen Preis sie neu beschafft wurden. Diese Rechnungen wurden jeweils von Wirtschaftsprüfern überprüft, ob die Anmeldungen stimmten.
Anschließend habe die Bundesnetzagentur sichergestellt, dass keine Doppelungen vorliegen, so Habeck bei einer Pressekonferenz in Berlin. RWE und Shell hatten angekündigt, ihre entstandenen Mehrkosten vorerst selbst zu tragen. Beide Unternehmen hatten durch gestiegene Energiepreise zuletzt hohe Gewinne verbucht. Habeck räumte ein, dass diese Mehrkosten für viele Menschen eine Belastung sind und betonte entsprechend die Wichtigkeit weiterer Entlastungen. Wie wichtig diese seien, unterstrich auch Verdi-Chef Frank Wernicke. In einer Mitteilung erklärte er, viele Menschen mit niedrigem Einkommen könnten nach Ansicht der Gewerkschaft durch die Gasumlage in existenzielle Schwierigkeiten geraten. Ähnlich sieht es linken Co-Chef Martin Schirdewan.
Man muss sagen, die 2,4 Cent pro Kilowattstunde, die da heute in den Raum gestellt wurden, sind natürlich eine schallende Ohrfeige in das Gesicht vor allem der einkommensschwachen Haushalte, der Menschen mit geringem Einkommen in diesem Land.
Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Julia Klöckner, kritisierte, die Bundesregierung habe zu spät erkannt, dass die Umlage mehrwertsteuerpflichtig sei. Zwar setzt sich FDP-Finanzminister Christian Lindner bei der EU-Kommission für eine Ausnahme ein, ob dies gelingt, ist jedoch fraglich.
Sollte das nicht gelingen, werden wir entsprechende Ausgleichsmechanismen schaffen,
erklärte Wirtschaftsminister Habeck. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert vor diesem Hintergrund eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf Energie auf 7%, erklärte Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des BDEW in der ARD.
Das kommt bei den Menschen an und die Mehrwertsteuerentlastung kommt proportional viel mehr bei den unteren und mittleren Einkommen an als bei den höheren Einkommen.
Die Gasumlage soll ab Oktober erhoben werden. Sie kann alle 3 Monate anhand der tatsächlichen Kostenhöhe aktualisiert werden. Verbraucher müssen sich daher auf weiter steigende Preise einstellen, erklärte Tim Kehler, Geschäftsführer des Verbandes Zukunft Gas im Deutschlandfunk.
Ja, wir haben im Gasmarkt ja so einen Gummibandeffekt, also Preissteigerungen, die sich auf der Großhandelsebene jetzt schon seit einigen Monaten auch festgesetzt haben, werden Schritt für Schritt erst in der Kette der Gasversorgung weitergegeben. Von daher ist damit zu rechnen, dass gerade die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher in den nächsten Monaten nicht nur mit Steigerungen durch die Umlage, sondern auch durch weitere Preisanpassungen rechnen müssen.
Die Einführung der Gasumlage könnte Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung zufolge außerdem die Inflation weiter antreiben und so weitere Teuerungen nach sich ziehen.
Unsere Korrespondentin Ann-Kathrin Büsker über die Debatte um die Gasumlage. Vertieft auch nochmal Thema in unserem Podcast Der Tag, finden Sie auf deutschlandfunk.de und auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Einige Tage liegt die Warnung der Internationalen Atomenergiebehörde jetzt zurück. Die Warnung von IAEA-Generaldirektor Grossi vor einer Nuklearkatastrophe angesichts des Beschusses des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. Die ukrainischen Kräfte hatten Russland dafür verantwortlich gemacht, russische Kräfte die Ukraine. Und jetzt gibt es Meldungen, wonach Russland eine Feuerpause vorgeschlagen haben soll. Moritz Börner dazu.
Russische Truppen halten das Kernkraftwerk Saporischschja seit Monaten besetzt und beschießen von dort aus ukrainischen Angaben zufolge unter anderem die Städte Nikopol und Maganetz auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses Dnipro. Die russischen Besatzer haben jetzt der Nachrichtenagentur RIA Novosti zufolge eine Feuerpause vorgeschlagen, die im gesamten Umfeld des Kraftwerks gelten soll. Die Ukraine bestreitet aber, das Kraftwerk überhaupt beschossen zu haben. Russland simuliere einen Beschuss durch ukrainische Truppen. Mithilfe gezielter Desinformationen wolle man den internationalen Druck auf die Ukraine erhöhen, sagt Olga Korshana, ukrainische Expertin für nukleare Sicherheit. Russland will mit dieser nuklearen Bedrohung versuchen, uns an den Verhandlungstisch zu zwingen. Russland kann keine greifbaren Erfolge an der Front vorweisen. Darum ist es an Verhandlungen interessiert, bei denen festgelegt wird, dass die im Moment besetzten Gebiete in russischer Hand bleiben. Russland hofft, dass unsere westlichen Partner uns in diese Richtung drängen, dass wir anfangen, Verhandlungen zu führen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte in der vergangenen Woche vor einer Atomkatastrophe gewarnt und eine Entmilitarisierung des Gebiets gefordert. Gestern dann verlangten 42 Staaten und die EU den sofortigen Abzug der russischen Besatzungstruppen vom Gelände des Atomkraftwerks. Unterdessen nehmen die von Russland geplanten Referenden in den besetzten Gebieten über einen möglichen Anschluss an die russische Föderation offenbar konkrete Gestalt an. Aktuellen britischen Geheimdienstinformationen zufolge sind die Planungen dafür besonders in der Region Donetsk weit fortgeschritten. Juri Sobolewski, Leiter des Regionalrats von Cherson, rechnet mit Wahlfälschung, sollte es tatsächlich Referenden geben. Egal wie sie es versuchen, die Bevölkerung zu kaufen, egal wie sie versuchen werden, Russland bei der Bevölkerung beliebt zu machen, es funktioniert nicht. Sie wissen selber, dass es eine schlechte Show ist. Soweit wir wissen, wollen sie Leute von der Krim bezahlen, damit diese sich als Bürger von Cherson ausgeben und bei dem Referendum mit abstimmen. In der besetzten Stadt Cherson selber zeigt eine ukrainische Gegenoffensive nach Angaben von Natalia Gumenyuk, der Pressesprecherin der ukrainischen Verteidigungskräfte im Süden des Landes, erste Erfolge. Russische Truppen seien teilweise aus der Stadt verdrängt worden. Es gibt Fakten, die belegen, dass sie nach unseren Schlägen die Kommando- und Kontrollzentren der Besatzungstruppen bewegt haben. Sie fliehen schnell zum linken Ufer über die Brücke in sicheres Gebiet, um nicht abgeschnitten zu werden. Gleichzeitig gehen die russischen Angriffe im Osten des Landes weiter. Unter anderem wurden aus der Großstadt Kharkiv an der russischen Grenze und aus der Region Donetsk Raketenangriffe und heftige Gefechte gemeldet.
Moritz Börner berichtete über die Lage in der Ukraine. Im Frühjahr 2021, da begannen die USA und ihre NATO-Verbündeten den Rückzug aus Afghanistan. Die islamistischen Taliban eroberten daraufhin mehr und mehr Regionen zurück. Mitte August dann die Flucht von Präsident Ashraf Ghani in die Vereinigten Arabischen Emirate über Usbekistan. Am 15. August drangen die Taliban in den Präsidentschaftspalast in Kabul ein, verkündeten am Nachmittag ihren Sieg und das Ganze dauerte nur wenige Stunden. Heute liegt die Rückeroberung Afghanistans durch die Taliban genau ein Jahr zurück. Das Land steckt tief in der Hungerkrise. Entgegen der Versprechen der Taliban hat sich die Menschenrechtslage deutlich verschlechtert, massiv betroffen Frauen und Mädchen. Silke Dietrich berichtet.
Zwei Tage vor dem Jahrestag haben sich mehr als 30 Frauen am Morgen in Kabul auf die Straße gewagt. Sie wollten vor das Bildungsministerium ziehen, um für scheinbar banale Rechte zu demonstrieren. Für Brot, Arbeit und Freiheit. Denn mehr als die Hälfte der Menschen in Afghanistan muss im neuen islamischen Emirat der Taliban hungern. Viele haben ihre Jobs verloren. Und dass es kaum noch Freiheiten für Frauen gibt, mussten die Demonstrantinnen nach wenigen Minuten aufs Neue grausam miterleben. Ehemalige Taliban-Kämpfer, die nun in Kabul als Polizisten agieren, schießen sekundenlang in die Luft. Panik bricht aus. Die Taliban verhaften einige Frauen und auch internationale Journalistinnen und Journalisten. Erst am Abend lassen sie ihre Gefangenen wieder frei. Niemand wurde körperlich verletzt. Dafür wieder einmal die Rechte der Frauen und die der Medien, die darüber berichten wollten. Einen Tag später traut sich Zainab, die auch auf dem Protest war, zu einem Interview. Als die Taliban vor einem Jahr die Macht übernommen haben, habe ich alles verloren, sagt sie. Meine Identität, meine Freiheit, meine Ziele im Leben. Viele meiner Freundinnen sind ins Ausland geflohen. Aber jetzt müssen wir, die noch hier sind, darum kämpfen, dass wir unsere Träume doch noch erfüllen können. Die Träume der jungen Frauen in Kabul stimmen aber nicht mit den Vorstellungen der Islamisten überein, die vor einem Jahr die Macht ergriffen haben. Menschenrechtsverletzungen, die gäbe es nicht unter den Taliban, sagt Abdul Rahman Tayebi. Er ist in der Provinz Kandahar der Direktor vom Ministerium zur Förderung der Tugend und zur Verhinderung des Lasters, das das Islamische Emirat installiert hat, um das ehemalige Frauenministerium zu ersetzen.
Sie sind besorgt über die Zustände in meiner Heimat. Das ist Ihre Perspektive als Ausländerin. Aber ich lebe in diesem Land und ich will mein Haus und meine Heimat so gestalten, wie ich es für richtig halte.
In Kandahar, im Herzland der Taliban, war das keine allzu schwere Aufgabe. Hier sind die Islamisten zum ersten Mal 1994 in Erscheinung getreten. Die wichtigsten Entscheidungen im Islamischen Emirat kommen auch heute wieder aus Kandahar. Junge Frauen in anderen Teilen des Landes, vor allem in der Hauptstadt Kabul, wollen sich den islamistischen Vorgaben aber nicht beugen. 20 Jahre lang, also fast ihr ganzes Leben, haben sie die Freiheiten einer Republik erlebt, die sie nicht mehr aufgeben wollen. Sie werden uns nicht stoppen können, sagt Zainab bei dem geheimen Treffen. Sie haben Angst vor uns. Unsere Proteste werden größer. Wir geben nicht auf. Die afghanischen Frauen sind stärker als die Taliban. Die Protestgruppe der Frauen in Kabul ist aber eine sehr kleine Minderheit im Land. Auch wenn die Taliban nicht alle mit einer Stimme sprechen, haben seit der Machtübernahme die Hardliner noch immer das letzte Wort.
Silke Dietrich war das über die Lage in Afghanistan, ein Jahr nach der Rückkehr der Taliban an die Macht. Und dann gab es heute noch diese Meldung: Bei heftigen Überschwemmungen im Osten Afghanistans sind mindestens 29 Menschen gestorben. Wir gehen jetzt nochmal das Jahr zurück. Der Westen reagierte damals auf die Entwicklung in Afghanistan mit dem offenen Eingeständnis, gescheitert zu sein. Und das Scheitern setzte sich dann in einer dramatischen und chaotischen Evakuierungsaktion fort. Verzweifelt versuchten Menschen aus Angst vor den Taliban aus dem Land zu kommen, sprangen von außen auf dem Rollfeld auf die startenden Maschinen auf. Auch die deutsche Bundeswehr ließ Ortskräfte größtenteils zurück. Über den Stand jetzt, ein Jahr danach, aus Berlin, Stefan Dietjen.
Aufmerksamkeitskonjunkturen sind schnelllebig, in diesen Zeiten ganz besonders. Als der Bundeskanzler Ende letzter Woche zu seiner ersten Sommerpressekonferenz knapp 2 Stunden lang zu allem befragt wurde, was die Medien in diesen Tagen interessiert, fiel das Stichwort Ukraine ausweislich des Wortprotokolls 26 Mal, Russland 12 Mal, Deutschland 45, Afghanistan 0. Das Desaster der NATO am Hindukusch erscheint manchen Beobachtern rückblickend als Vorspiel zu Putins Überfall auf die Ukraine, der das Thema Afghanistan auf der großen politischen Bühne verdrängt hat. Die Aufarbeitung politischer Irrtümer, Fehleinschätzungen und Enttäuschungen beim überstürzten Abzug der Bundeswehr vor einem Jahr ist an einen Untersuchungsausschuss des Bundestages delegiert. Ein großer Teil der Evakuierungszusagen an ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr wurde inzwischen eingelöst, nach wie vor aber längst nicht alle, bilanziert heute auch der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums Arne Kollatz.
Wir haben derzeit Kenntnis von 380 afghanischen Ortskräften, die noch auf Ausreise warten. Es sind also nicht die Tausende, wie es derzeit vielfach berichtet wird, sondern es sind 380.
Nicht alle scheinen das Land tatsächlich noch verlassen zu wollen. Weit größer sind indes die Zahlen von Helfern ziviler Organisationen, Menschenrechtsaktivistinnen, Künstler und ihren Angehörigen, die immer noch auf eine Ausreise warten. Zwischen 10.000 und 40.000 Menschen müssten nach Deutschland in Sicherheit gebracht werden, schätzte Angela Merkel vor einem Jahr. Später wurde die Zahl 40.000 für die gesamte EU genannt. Mehr als 21.700 Visa immerhin wurden nach aktuellen Angaben des Auswärtigen Amtes für Deutschland ausgestellt. Nicht genug, meint heute Morgen im Deutschlandfunk Kawa Spartak von dem Verein Ya'ar zur Unterstützung Geflüchteter aus Afghanistan.
Es sind weitaus mehr als 20.000 Menschen, wenn man sich das vor Augen führt. Und wir denken ja nicht nur an die sogenannten Menschen, die für uns gearbeitet haben, sondern wir denken auch an die Menschen, die über Nacht im Stich gelassen wurden, die sich für die Werte eingesetzt haben, die wir seit 20 Jahren denen versprochen haben, dass das quasi das Wertesystem ist, woran sie glauben sollten. Und sie sollten nicht an den Extremismus glauben.
Nach wie vor werden vom Bundesaußenministerium in Zusammenarbeit mit zivilen Hilfsorganisationen wie der Luftbrücke Kabul Charterflüge organisiert, mit denen Schutzbedürftige aus Afghanistan bzw. Pakistan nach Deutschland gebracht werden. Dass es nicht mehr sein, liege nicht nur an der Bundesregierung, erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kürzlich im Deutschlandfunk.
Die Taliban, die da jetzt an der Macht sind, die blockieren viele der Schritte. Wir hatten mit Pakistan eigentlich vereinbart, dass es eine Regelung gibt, wenn wir Zusagen geben, dass die Menschen nach Deutschland kommen können, dass die dann auch in Pakistan einreisen können, selbst wenn sie keine afghanischen Pässe haben. Das verhindert jetzt plötzlich die Taliban-Regierung, obwohl sie es vor ein paar Monaten noch zugelassen haben.
Während die Regierung sich nach wie vor darum bemüht, Menschen aus Afghanistan nach Deutschland zu evakuieren, droht auch der nächste, seit einem Jahr größte Auslandseinsatz der Bundeswehr in Mali zu scheitern. Sind auch hier Helfer der Bundeswehr im Fall eines Abzuges bedroht? Droht, wird der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums heute gefragt.
Die Lage in Mali lässt sich dort überhaupt nicht vergleichen mit, also bei den lokal Beschäftigten in Mali mit den Ortskräften in Afghanistan. Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass es eine übergeordnete Bedrohung, allgemeine Bedrohung gibt.
Was vor einem Jahr in Afghanistan geschah, soll sich in Mali nicht wiederholen, obwohl die Putschistenregierung in Bamako zuletzt alles getan hat, um den Bundeswehreinsatz im Rahmen der UN-Mission MINUSMA Steine in den Weg zu legen. Man stehe mit der Regierung in Mali in Kontakt, erklärt heute die Bundesregierung, der Einsatz in Mali soll weitergehen. In der Pressekonferenz des Bundeskanzlers letzte Woche aber kam auch das Stichwort Mali nicht vor. Nicht in den Fragen der Journalisten, nicht in den Ausführungen des Kanzlers.
Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Mit tagelangen Manövern hat die chinesische Regierung reagiert auf den Besuch von vor zwei Wochen der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan. Jetzt sind weitere US-Parlamentarier nach Taiwan gereist und über die chinesische Reaktion berichtet Benjamin Eisel.
Neue Militärmanöver rund um Taiwan. Als Reaktion auf den Besuch weiterer US-Parlamentarier in Taipeh heißt es in einer Mitteilung des chinesischen Militärs:
Dies ist eine ernsthafte Abschreckung für die USA und Taiwan, die weiterhin politische Tricks anwenden und Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße untergraben. Die Einsatztruppen werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die nationale Souveränität, den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße entschlossen zu verteidigen.
Das chinesische Staatsfernsehen hat auch in den vergangenen Tagen Bilder von Kriegsschiffen gezeigt. Raketen wurden abgefeuert. Hier zum Beispiel soll es sich um ein Manöver im südchinesischen Meer handeln. Ort und Zeit der Aufnahmen lassen sich nicht verifizieren. Aber die Nachricht ist klar. Wir sind bereit zu kämpfen. Nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi Anfang August in Taipeh hatte das chinesische Militär aus Protest fast eine Woche lang groß angelegte Manöver zu Luft und See rund um Taiwan durchgeführt. Dabei wurden auch Raketen über die demokratisch regierte Insel gefeuert. Die chinesische Staats- und Parteiführung betrachtet Taiwan als eigenes Territorium, obwohl die Insel nie unter Kontrolle der kommunistischen Partei war. Gestern Abend trafen dann fünf weitere US-Politikerinnen und Politiker zu einem Besuch in Taiwan ein, unter Führung des demokratischen Senators Ed Markey. Erwartbar verärgert deswegen heute der Sprecher der Staats- und Parteiführung Wang Wenbin bei der Pressekonferenz des Außenministeriums in Peking. Der Besuch sei ein Verstoß gegen Vereinbarungen zwischen China und den USA, verletze Chinas Souveränität und sende falsche Signale an die Unabhängigkeitsbefürworter in Taiwan. Vergangene Woche hatte die chinesische Regierung in einem neuen Grundsatzpapier zu Taiwan bekräftigt, dass sie ihren Anspruch gegebenenfalls gewaltsam durchsetzen will. Man sei bereit, Raum für eine friedliche Vereinigung zu schaffen, heißt es im sogenannten Weißbuch Taiwan. Die Staats- und Parteiführung behalte sich allerdings vor, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehöre auch die Anwendung von Gewalt.
Der Bericht von Benjamin Eisel. Salman Rushdie ist jetzt auf dem Weg der Besserung nach dem schweren Messerangriff Ende der Woche. Viele dachten ja sofort an die Fatwa, die der damalige iranische Revolutionsführer Khomeini Ende der 80er Jahre gegen Rushdie verhängt hatte. Die Aufforderung an Muslime in aller Welt, Rushdie zu töten. Die Motive des Täters sind nach wie vor nicht klar. Die iranische Regierung jedenfalls weist jede Mitverantwortung von sich. Karin Senz.
Die US-Vorwürfe seien absurd, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran. Washington habe keinerlei Beweise vorgelegt. Man wolle nur davon ablenken, dass man selbst direkt in viele Terrorverbrechen verwickelt sei. Als Beispiel nannte der Sprecher den tödlichen Drohnenanschlag der USA auf den hochrangigen iranischen General Soleimani im Januar 2020. Die US-Justizbehörden gehen davon aus, dass der Iran Bolton als Rache für Soleimani töten lassen wollte. Bolton hatte nach dem Drohnenangriff getwittert, er hoffe, dass das der erste Schritt zum Regimewechsel in Teheran sei. Gestern erhob die US-Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 45-Jährigen aus Teheran, der versucht haben soll, den Anschlag auf Bolton in Auftrag zu geben. Er soll den mächtigen Revolutionsgarden angehören. Der Mann sei auf freiem Fuß, eine Fahndung laufe. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums warnte in seinem Statement, wegen solcher, so wörtlich lächerlichen Anschuldigungen gegen iranische Bürger vorzugehen. Man werde gegebenenfalls im Rahmen des internationalen Rechts alles tun, um sie zu schützen.
Karin Senz berichtete. 6 Tage nach der Präsidentschaftswahl in Kenia gibt es jetzt einen Gewinner. Es gibt aber auch Kritik am Wahl- und Auszählungsverfahren. Antje Diekans dazu.
Der Vorsitzende der Wahlkommission in Kenia hat das Ergebnis der Präsidentschaftswahl verkündet. Demnach hat der bisherige Vizepräsident William Ruto gewonnen. Er bekam mehr als 50% der Stimmen und muss damit nicht in die Stichwahl. Schon vor der Verkündung des Ergebnisses kam es im zentralen Auszählungszentrum in der Hauptstadt Nairobi zu Tumulten. Diplomaten mussten in Sicherheit gebracht werden. Ein Vertreter der Partei von Oppositionsführer Raila Odinga erklärte, die Ergebnisse seien gefälscht und könnten nicht akzeptiert werden. Odinga war der 2. aussichtsreiche Kandidat im Rennen um die Präsidentschaft. Von der Wahlkommission, die 7 Mitglieder hat, distanzierten sich 4 von den Resultaten. Es gebe undurchsichtige Vorgänge, sagten sie in einer Pressekonferenz. Die Unklarheiten über den Verlauf der Wahl lassen die Angst vor Unruhen in Kenia steigen. Im ganzen Land sind Sicherheitskräfte im Einsatz. Nach den Präsidentschaftswahlen 2007 war Gewalt zwischen den Volksgruppen ausgebrochen und in den kommenden Wochen wurden mehr als 1.000 Menschen getötet.
Antje Diekans über die Präsidentschaftswahl in Kenia. Eine Quecksilberbelastung wurde Ende vergangener Woche noch als mögliche Ursache gehandelt für das massive Fischsterben in der Oder. Als Ursache ist das inzwischen weitgehend ausgeschlossen, so jedenfalls die polnischen Behörden. Aber nach wie vor ist der wahre Grund für den massenhaften Tod von Fisch nicht gefunden. So hat es Brandenburgs Ministerpräsident Wojtke heute bei einem Besuch an der Oder auch noch einmal gesagt. Michael Nowak dazu.
Am Anleger unterhalb des Lebuser Anglerheims steht Brandenburgs Ministerpräsident Wojtke. Nur noch vereinzelt treiben Fischkadaver im Grenzfluss vorbei. Am Ufer liegen noch einige tote Muscheln. Fast normal wirkt die Oder in diesem Moment. Und doch weiß niemand, wie giftig das Wasser noch ist. So sieht es auch Dietmar Wojtke.
Es ist nach wie vor ein desaströses Geschehen, das wir erleben. Und es wird uns lange beschäftigen, es wird die Natur hier im Oderbruch in der Oderregion lange beschäftigen.
Freiwillige Helferinnen und Helfer aus dem kleinen Oderstädtchen Lebus hatten sich in den vergangenen Tagen am Ufer zu schaffen gemacht. Säckeweise transportierten sie tote Tiere aller Größen ab, kämpften gegen den bestialischen Gestank am Ufer, lässt sich der Ministerpräsident von der amtierenden Amtsdirektorin Katja Klemke erzählen.
Wir haben hier in 4 Stunden fast 4 Tonnen Fisch gesammelt, Fischkadaver. Eigenständig in Tüten ja, gepackt und dann schlussendlich noch nach Selo abtransportiert. Und das, wie gesagt, ist alles nicht selbstverständlich und daher an der Stelle nochmal mein herzliches Dankeschön.
Diesem Dank schließt sich Brandenburgs Regierungschef uneingeschränkt an. Für ihn steht heute aber etwas anderes im Vordergrund. Die Ursachenforschung, wie es zu diesem massiven Fischsterben kam.
Wir wissen bis jetzt nicht, was genau diese Vergiftungserscheinung bei den Fischen verursacht hat. Es ist für uns natürlich existenziell wichtig, für die weiteren Maßnahmen zu wissen, was genau passiert ist. Und ob denn aus diesem Geschehen heraus weiter eine Gefahr besteht für Mensch und Umwelt oder ob diese Gefahr vielleicht auch mit der Welle dann durchgegangen ist.
Als sicher gilt, dass das Gift von Polen aus in die Oder gelangte. Viel zu spät hätten die polnischen Behörden dann reagiert. Meldeketten funktionierten nicht. Erst als das Ausmaß der Katastrophe sichtbar wurde, verbesserte sich die Kommunikation. Eins können die Behörden inzwischen wohl ausschließen. Es war nicht, wie zunächst spekuliert, Quecksilber, das die Fauna so schockartig zerstörte. Erste Proben zeigen aber erhöhte Salz- und erhöhte pH-Werte des Oderwassers, wie Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel sagt.
Wir haben vor allen Dingen eine Anomalie, die bis heute unerklärt ist. Obwohl wir erhöhte Temperaturen haben, die Oder hat teilweise über 25 Grad, was üblicherweise dann eben zu einem Fischsterben aufgrund von Sauerstoffmangel führen könnte, haben wir deutlich erhöhte Sauerstoffwerte. Und das ist eben auch der Grund, warum wir davon ausgehen, dass es einen Stoff geben muss, der diese Reaktion hervorgerufen hat. Und nach dem wird jetzt gefahndet.
Gesucht wird in Polen auch nach möglichen Tätern, die Giftabfälle in die Oder eingeleitet haben könnten. Mehr als 200.000 Euro sind für die Ergreifung ausgesetzt. Die gesammelten Fischkadaver werden jetzt übrigens im PCK Schwedt, einer großen Raffinerie in Odernähe, verbrannt. Der Ministerpräsident hofft nun, dass die Giftwelle vorbeigezogen ist und sich im Stettiner Haff bzw. der Ostsee ausreichend auflöst. Die Oder selbst soll so schnell wie möglich wiederbelebt werden. Ein Projekt von wahrscheinlich mehreren Jahren.
Weiter Rätselraten um das Fischsterben in der Oder, Michael Nowak berichtete. Vetternwirtschaft und Verschwendung von Gebührengeldern, das sind die Vorwürfe, die seit Tagen ja für Wirbel sorgen, um die inzwischen zurückgetretene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Sie weist die Vorwürfe zurück. Heute berät der Rundfunkrat über den Fall. Sebastian Engelbrecht in Berlin, es soll um die Abberufung gehen. Warum, wenn sie sowieso schon zurückgetreten ist?
Ja, Patricia Schlesinger ist formell jetzt nur beurlaubt. Wenn sie ordentlich gekündigt würde, dann würde ihr Dienstverhältnis noch bis zum 28. Februar dauern. Dann könnte sie vielleicht eine Abfindung bekommen, wenn sie jetzt also dann so länger beurlaubt werden würde. Der Rundfunkrat berät aber zur Stunde über eine Vertragsauflösung. Und zwar eine sofortige, eine fristlose Kündigung, wie das auch schon Landespolitiker und auch der Deutsche Journalistenverband gefordert haben. Und dann bleibt immer noch die Frage, bekommt Schlesinger dann eine Abfindung oder nicht? In der Öffentlichkeit wäre das sicherlich schwer zu vermitteln. Zwei Drittel der Stimmen wären erforderlich, um eine solche sofortige Abberufung zu beschließen. Und übrigens, Frau Schlesinger selbst ist heute bei der Sitzung hier im RBB dabei gewesen. Anfangs persönlich hat offenbar eine Stellungnahme in der Sitzung abgegeben und ist dann wieder gegangen, hat die Sitzung verlassen. In der Vorlage des Rundfunkrats werden Schlesinger betrügerische Abrechnungen von Abendessen in ihrer Privatwohnung vorgeworfen. Einer der geladenen Gäste, die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik, hat ausgesagt, es habe sich um ein rein privates Treffen gehandelt. Und Schlesinger soll dieses aber beim RBB dienstlich abgerechnet haben. Das Problem auch an der Entscheidung und für den Rundfunkrat heute ist, dass die interne Untersuchung im RBB natürlich längst noch nicht abgeschlossen ist und auch die Ermittlungen der Berliner Generalstaatsanwaltschaft nicht abgeschlossen sind. Und das macht es dem Gremium natürlich schwer, jetzt schon ohne klare Faktenlage zu entscheiden über die Zukunft von Frau Schlesinger.
Und Sebastian Engelbrecht, Sie sind bei uns ja direkt am Ort der Beratungen des Rundfunkrats. Wir haben jetzt eine Eilmeldung der Deutschen Presseagentur, wonach Patricia Schlesinger tatsächlich als Intendantin abberufen wurde. Ich sehe das jetzt im Moment als Meldung mit einer Quelle. Tut sich da hinter Ihrem Rücken was?
Es tut sich was, aber es ist tatsächlich nur ein äußerlicher Termin. Wir warten immer noch auf die auch Friederike von Kirchbach, die Rundfunkratsvorsitzende, die hier in einen Raum, in den kleinen Sendesaal kommen soll. Jeden Moment, das ist noch nicht geschehen. Wahrscheinlich ist diese Eilmeldung zurückzuführen darauf, dass diese Information durchgestochen worden ist, auf anderem Wege, vielleicht über eine SMS. So ist das üblich bei solchen Sitzungen. Jedenfalls offiziell hat Frau von Kirchbach, die Rundfunkratsvorsitzende, das jetzt noch nicht bekannt gegeben.
Also Sie beobachten das für uns weiter. Vielen Dank, dass Sie da genau am Ort des Geschehens sind. An Sebastian Engelbrecht, es geht um die Beratungen des Rundfunksrats, um die Causa, um Patricia Schlesinger zum Ende dieser Informationen am Abend. Wenn Sie mögen, dann hören Sie eine Vertiefung dieser Themen in unseren Kommentaren. Heute zum Beispiel zur Gasumlage und auch um das polnische Management der Fischkatastrophe hier bei uns im Deutschlandfunk ab 19 Uhr. Dankeschön für Ihr Interesse bis hierhin. Im Studio war Sandra Schulz.